Der heutige Predigttext, den wir gemeinsam anschauen wollen, ist aus Matthäus Kapitel 11. Ich bitte euch zusammen mit mir, Matthäus Kapitel 11 aufzuschlagen. Und wir werden heute nur die ersten 6 Verse schaffen, aber ich will euch doch etwas darüber hinaus noch lesen, weil ich glaube, dass die Verse 7 bis 15 auch ganz stark mit dem ersten Text zusammenhängen. Und auch wenn wir sie erst nächstes Mal dann, wenn wir den Matthäus weitergehen, anschauen wollen, sollte sie schon mal zusammenhören. Also Matthäus Kapitel 11, 1 bis 15. Und es geschah, als Jesus die Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, zog er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu verkündigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er 2 seiner Jünger und ließ ihm sagen: Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt hin bis zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das war das Wort des Herrn. Lasst uns noch einmal zu ihm kommen und ihm bitten, dass er unseren Verstand öffnet. Vater, wir bitten dich um Jesu Willen, dass du zu uns redest, wie er zu Johannes geredet hat, dass du dein Wort öffnest für uns, dass du uns aufzeigst, wer du bist und dass du uns Ruhe und Freude schenkst in allen Situationen. Amen. Wir kommen jetzt nach einer längeren Pause im Buch, wo wir ja das Buch Maleachi durchgeschaut haben oder durchgepredigt haben, wieder zurück zum Matthäusevangelium. Und wir müssen uns da vielleicht erstmal etwas orientieren. Wo sind wir gerade im Moment in Kapitel 11? Wir sehen ja auch, dass am Anfang unseres Textes Matthäus einen neuen Abschnitt seines Evangeliums einführt. Er sagt ja im Vers 1, und es geschah, als Jesus die Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte. Also das sind die Befehle, die wir im Kapitel 10 gelesen haben. Das sind dieser Diskurs, wo Jesus die Jünger, die er aussendet, ihnen Instruktionen gibt, wo er ihnen sagt, was sie erleben werden, worauf sie sich vorbereiten sollen. Und dieser Diskurs in Kapitel 10, also diese Predigt sozusagen, die Jesus hält, ist die zweite dieser Diskurse im Matthäus-Evangelium. Der erste Diskurs waren die Kapitel 5 bis 7, nämlich die Bergpredigt. Und wir haben gesehen auch, und ich habe euch das schon einmal, oder wir haben das schon zusammen angeschaut, dass Matthäus das sein Evangelium in 5 Diskurse gliedert. Also wir haben diese 5 predigenden oder lehrenden Abschnitte. Zuerst die Bergpredigt ist die erste, man kann sich das so an der Hand merken. Die zweite ist eben das, was wir in Kapitel 10 gesehen haben, die Anweisungen an die Jünger. Dann kommen die Himmelreichsgleichnisse in Kapitel 13 und 14. Dann kommen die Lehren Jesu über wahre Größe im Königreich. Und dann kommen die Endzeitreden von Jesus. Und das ganze Matthäus-Evangelium ist eigentlich gegliedert um diese 5 Diskursteile herum. Und Matthäus ergänzt diese Diskursteile mit Narrativteilen dazwischen. Also wir haben zum Beispiel Kapitel 1 bis 4 einfach erzählend, was geschieht, was begibt sich, wie die Geburt Jesus zum Beispiel, das Auftreten von Johannes der Täufer und so weiter. Und Matthäus bettet sozusagen diese Diskursteile in diese Narrativteile ein. Und wir beginnen jetzt, wir sind nach dem zweiten Diskursteil und wir beginnen jetzt mit dem dritten Narrativteil. Und jede dieser Teile hat eine spezifische Funktion. Die haben eine Aufgabe, diese Teile des Matthäus-Evangeliums. Und wir wollen die heute etwas auch kennenlernen. Wir sehen, dass Jesus hier in ihren Städten lehrt und verkündigt. Ihre bezieht sich auf die Jünger von Jesus. Also er zieht jetzt auch in die Städte der Jünger. Die Jünger, die sind jetzt ausgesandt worden in Kapitel 10. Und Jesus ist hier wieder ohne seine 12 Apostel unterwegs, zumindest für eine gewisse Zeit. Die Parallelstellen im Lukas-Evangelium, die implizieren, dass noch weitere Jünger aber mit Jesus gereist waren. Also Jesus sendet die Jünger aus und er geht auch selbst. Es gibt also keine Aufgabe, die Jesus für seine Jünger hat, für uns hat, für die er sich selbst zu schade wäre, die er selbst nicht bereit ist zu tun. Er gebietet uns, einander die Füße zu waschen. Er selbst legt sein Gewand ab und macht seine Hände schmutzig. Er gebietet uns, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Er selbst nimmt seins auf sich und trinkt diesen Kelch des Zornes Gottes. Und so dürfen wir auch, wenn wir ausgesandt werden als Schafe unter die Wölfe, wie er ja sagt in Kapitel 10, diese Arbeit mit Christus tun, weil Christus auch hinausgeht. Und wir können jetzt überlegen, wozu ist eigentlich dieser Diskursteil in Kapitel 11 und 12 gegeben? Das ist eine sehr wichtige Frage, wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir einen Abschnitt vor uns haben. Wozu hat der Heilige Geist den Matthäus veranlasst, diese Begebenheiten aufzuschreiben? Wieso sind sie für uns, gerade auch hier in diesem Kontext nach Kapitel 10, ganz, ganz wichtig? Nun, wenn man jetzt Kapitel 11 bis 12 durchliest, das ist dieser Narrativteil, in den wir jetzt eingestiegen sind, dann fällt auf, dass Matthäus uns immer wieder verschiedene Reaktionen auf Jesus erzählt. Also wir haben hier die erste Reaktion, nämlich Johannes der Täufer. Er sendet seine Jünger, er hat eine Frage, er reagiert sozusagen auf das, was er auch hört von Jesus. Wir haben dann die Volksmengen, dann die Städte, die Jesus erwähnt in dem Kapitel, dann die Pharisäer und so weiter. Also immer wieder verschiedene Gruppen, die jetzt auf Jesus reagieren. Und die reagieren ganz unterschiedlich und Jesus antwortet dann auch diesen Gruppen. Und das passt hier auch sehr gut, dass Matthäus diese Begebenheiten erzählt, weil in Kapitel 1 bis 10, was hat er eigentlich in den Kapiteln bisher gemacht? Er hat gezeigt, Jesus ist der Christus. Christus ist ja das griechische Wort für den Messias, der Gesalbte Gottes, dieser versprochene Erlöser aus dem Alten Testament. Und Matthäus hat auch gezeigt in den Kapitel 1 bis 10, dass Jesus ein göttlicher, der göttliche Messias ist. Jesus ist selbst der Sohn Gottes, der Retter der Welt. Also wenn wir nochmal zurückdenken an diese Kapitel 1 bis 10, dann hat Matthäus sozusagen wie in einen Gerichtssaal verschiedene Zeugen reingebracht, die alle das bezeugen. Jesus ist Gott selbst, der gekommene Messias. Zum Beispiel in Kapitel 1 haben wir das Zeugnis der Geschichte Jesu, die Vorfahren Jesu, die zeugen, dass er der Sohn Davids ist. Dann haben wir die Jungfrauengeburt, die auch bezeugt, dass hier Gott Mensch geworden ist. Wir haben diesen Titel Immanuel, Gott mit uns, der vom Engel gegeben wird. Dann haben wir das Zeugnis der Prophetie in Kapitel 2, wie Jesus eben eine prophetische Aussage des Alten Testaments nacheinander erfüllt, zum Beispiel in der Geschichte von Herodes und der Flucht nach Ägypten und der Rückkehr aus Ägypten. Dann haben wir das Kapitel 3, wo Matthäus den Zeugen Johannes der Täufer nimmt, wo Johannes der Täufer eben bezeugt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, aber der nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen, denn er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Also Johannes ist ein Zeuge, der auftritt. Der Johannes, den wir auch heute in unserem Text haben, der hat schon für Jesus gezeugt, in Kapitel 3. Er sagt ja, Jesus, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Und dann führt Matthäus den Vater selbst, Gott den Vater, und er zeigt, wie Gott der Vater selbst den Sohn bezeugt hat. In Matthäus 3, Vers 17, wo eine Stimme aus dem Himmel kommt, die spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann in Kapitel 4 ist sogar Satan ein Zeuge, der eigentlich für diese Sohnschaft Christi auftritt, wider Willen, gegen seinen Willen. Und in Kapitel 4 zeigt Matthäus, wie Satan besiegt wird von Jesus, wie die Versuchung Satans an Jesus vorbeigeht und Jesus als Sieger herauskommt. Und Jesus beweist, dass die Frage, wenn du der Sohn Gottes bist von Satan, dass diese Frage wirklich wahr ist, dass er es ist. Und dann in Kapitel 5 bis 7 zeigen seine Worte, die Vollmacht seiner Predigt, beweisen, und am Ende der Bergpredigt sagen ja die Volksmengen, die sind erstaunt über die Vollmacht seiner Predigt. Und dann in Kapitel 8 bis 10 führt Matthäus seine Werke heran, die Heilung des Aussätzigen, der Hauptmann von Kapernaum und so weiter, die alle bezeugen, dass er der Messias ist. Und dass er Yahweh selbst ist, der Gott, der Gleiche, der auch im Alten Testament die großen Werke getan hat. Und dann in diesem letzten Diskursabschnitt in Kapitel 10 stellt Jesus sich selbst zwischen Gott, dem Vater und uns. Und er sagt Dinge wie, im Vers 32, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor dem Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und er redet davon, dass er die Stelle Gottes einnehmen muss in unserem Herzen. Er sagt Dinge wie, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das heißt, er sagt, das erste Gebot, du sollst keine andere Göttin neben mir haben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Er sagt, dieses Gebot erfüllt ihr dadurch, dass ihr mich, dass er Jesus Christus über alles liebt und wertschätzt. Das heißt, der Heilige Geist bezeugt durch Matthäus in diesen ganzen Kapiteln 1 bis 10, wer Jesus Christus ist. Und dann ist es logisch, dass jetzt in den Kapitel 11 bis 12 die Reaktion darauf kommt. Also was sind die Reaktionen derer, was sind verschiedene Reaktionen auch derer, die jetzt gehört und gesehen haben? Und diese Reaktionen verschiedener Menschengruppen in den Kapitel 11 und 12, die helfen uns, unser eigenes Herz zu überprüfen. Wie reagiere ich auf diese Beweislast, die Matthäus hineingebracht hat in den ersten 10 Kapiteln. Auf diesen Anspruch Jesu, eben Yahweh selbst zu sein, Gott selbst im Fleisch, der Erlöser der Welt. Und so finden wir jetzt verschiedene Reaktionen. Wir sehen die Reaktion Johannes. Die erste, könnten wir sagen, das ist die Reaktion des Zweifels. Wir sehen dann die nächste Reaktion in den Versen 16 bis 19, wenn ihr einmal das verfolgen wollt, in Kapitel 11. Hochmütige Kritik. Und dann haben wir die Reaktion der Gleichgültigkeit in den Versen 20 bis 24. Und dann haben wir im Kapitel 12 in den ersten 13 Versen die religiös motivierte Ablehnung Jesu. Und dann haben wir eine weitere Reaktion im Vers 22 bis 23, nämlich Staunen. Im Vers 24 bis 37, Kapitel 12, Blasphemie. Und Verse 34 bis 45, Faszination. Und Matthäus bringt all diese verschiedenen Reaktionen, um zu zeigen, auch wie, und wir können sagen, wie auch heute Menschen auf Jesus reagieren. Und vielleicht habt ihr jetzt gemerkt, wenn wir jetzt so durchgegangen sind, durch Kapitel 11 und 12, ich habe zwei Abschnitte nicht erwähnt, nämlich Kapitel 11 ab Vers 25 bis zum Ende und Kapitel 12 ab Vers 46 bis zum Ende. Und diese beiden Abschnitte, die zeigen uns, oder hier zeigt uns Matthäus, was braucht es wirklich bei uns, bei den Hörern von Gottes Wort, um eine richtige Reaktion hervorzubringen? Was braucht es, damit wir korrekt auf diese Kapitel 1 bis 10 reagieren? Damit wir demütig hören? Damit wir wirklich davon profitieren, dass Jesus der Retter ist? Und so kommen wir heute zu unserem ersten Abschnitt, zu der ersten Reaktion, nämlich die Reaktion von Johannes der Täufer. Nun, wir haben ein Gespür dafür jetzt hoffentlich bekommen, wozu dieser Narrativtext, dieser Narrativblock in den Kapitel 11 bis 12 da ist, mit diesen verschiedenen Begegnungen, auf die Jesus reagiert. Aber welche Rolle spielt jetzt dieser erste Teil, diese ersten 15 Verse in diesem größeren Gedankenfluss? Wieso gefiel es dem Heiligen Geist, diese Dinge aufschreiben zu lassen, die wir gelesen haben? Und zwar auch in dieser Reihenfolge. Also was genau meint Johannes zum Beispiel mit der Frage, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und wieso ist die Antwort Jesu danach wirklich eine Antwort auf seine Frage? Weil er beantwortet sie ja nicht direkt, er sagt nicht, ja, ich bin es, wartet nicht auf einen anderen. Und das Seltsame ist, er beginnt ja Werke aufzuzählen, von denen Johannes bereits weiß. Was ist das für eine Antwort? Wieso sagt das Jesus? Und was bedeutet dann seine Aussage im Vers 6, und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir? Weil Jesus gibt doch nur gute Antworten. Jesus ist allweise, allwissend, Gott selbst, voll des Heiligen Geistes. Wieso ist das eine gute Antwort? Und dann, das geht aber dann in die nächste Predigt, wieso dann diese Verse 7 bis 15 danach, wieso diese Fragen, was seid ihr hinausgegangen zu sehen in der Wüste? Und diese seltsamen Aussagen, dass das Reich Gottes Gewalt, entweder mit Gewalt hervorbrechen wird oder Gewalt angetan werden wird. Was hat das mit der Frage von Johannes zu tun? Und seht ihr, diese Frage wozu, die ist gesund für uns, und für den Bibelleser, weil die Frage, wozu ein Vers oder ein Satz gerade hier seinen Platz hat, eben hier gerade Sinn ergibt, diese Frage zeigt uns oft, wie wenig wir einen Abschnitt bereits verstanden haben. Einer der Gründe, wieso unser Bibellesen langweilig werden kann, gerade für Menschen, die in christlichen Familien aufgewachsen sind, und die Bibel schon wahrscheinlich etwa 10, 20 Mal durchgelesen haben oder gehört haben zumindest, ist ein Grund, weshalb es langweilig wird oder langweilig werden kann, ist zu sagen, ist, dass man sagt, ich habe schon alles verstanden. Ich weiß, was in diesem Kapitel kommen wird. Und es ist viel weniger gefährlich, den Eindruck zu haben, man versteht die Schrift noch zu wenig, als dass man den Eindruck hat, sie schon ausgeschöpft zu haben. Ja, wir sollten an einen Text gehen, wie ein Goldgräber an eine Landschaft herangeht, die er schon kennt und vielleicht schon 10-mal durchgewandert hat, aber er geht an die Landschaft vor allem mit der Frage, wo ist das Gold, was ich noch nicht gefunden habe? Er sagt, dieses Land hat mich und andere schon so reich belohnt. Wo sind die herrlichen Schätze, die ich noch nicht gefunden habe? Und diese Frage nach dem Wozu, wozu gab uns der Heilige Geist genau diesen Abschnitt, in dieser genauen Reihenfolge? Wo will uns der Herr hinführen? Wie arbeitet dieser Abschnitt mit dem Abschnitt zuvor und danach zusammen? Die hilft uns nicht nur zu sehen, wie wenig wir verstehen, sie hilft uns auch tiefer zu graben, angestrengter nachzudenken und zu forschen. Und sie lehrt uns mehr zu beten, hilf mir, o Geist Gottes, lass mich deine Wege sehen und nachvollziehen. Nun, und wir wollen jetzt mit diesen Fragen im Hinterkopf an den Text herangehen und einfach durch die Verse gehen jetzt gemeinsam. Wir haben schon gesagt, dass Johannes der Täufer ist uns schon in Kapitel 3 begegnet. Wir haben ihn da gesehen als einen großen Mann Gottes, ein Prophet, der die Menschen zur Umkehr aufrief. Und man liest unter anderem in Kapitel 3, dass ganz Jerusalem und Judäa zu ihm in die Wüste und zum Jordan hinauszog. Und sie ließen sich taufen von Johannes als Zeichen ihrer Umkehr zu Gott, ihrer Rückkehr zu Jahwe. Wir sehen dort auch in Kapitel 3, dass Johannes ein Vorreiter von Jesus ist. Matthäus selbst sagt über ihn in Vers 3, das ist Kapitel 3, Vers 3, das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Und dann sagt Johannes selbst in Vers 11 zu den Menschen, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Und dann sagt er über den, der nach ihm kommt, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln und die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Er sagt also, Jesus kommt, um zwei Dinge zu tun. Er kommt, um zu retten, das Volk Gottes zu retten, aber auch um zu richten. Und als Jesus dann beginnt aufzutreten und Jesu Jünger auch beginnen zum Beispiel zu taufen und so weiter, dann sehen wir aber, dass es nicht so ist, dass sofort alle Jünger von Johannes zu Jesus überlaufen. Also Johannes und seine Jünger scheinen eine eher abwartende Haltung gegenüber Jesus einzunehmen. Sie beobachten Jesus. Sie verfolgen alles, was Jesus tut. Und zwar ist es regelrecht so, dass die Jünger von Johannes den Jesus beschatten. Und jetzt kommen sie zu Beginn von Matthäus 12 direkt auf ihn zu und fragen ihn. In der Parallelstelle in Lukas 7, da lernen wir, dass vor dieser Begegnung Jesus, also vor der Begegnung von Jesus mit den Johannesjüngern schon einiges passiert ist, nämlich zum einen die Auferweckung des Jünglings von Nain, die Heilung des Dieners des Hauptmanns. Und da steht in Lukas 7, Vers 18, und die Jünger des Johannes berichteten ihm, also nämlich dem Johannes, von dem allen. Sie verfolgen Jesus also. Sie verfolgen Jesus und berichten alles dem Johannes. Da ist ein ständiger Strom an Informationen, scheint es zu geben, zwischen Jesus und Johannes durch die Jünger von Johannes. Aber trotzdem waren sie auf Abstand. Sie hatten eine abwartende Haltung Jesus gegenüber. Und auf der einen Seite hatte Johannes selbst schon ganz große Dinge über Jesus gesagt. Er hat Jesus messianische Aufgaben zugesprochen, zum Beispiel das Richten der Gottlosen. Aber auf der anderen Seite ist er nicht selbst Jesus nachgefolgt, zumindest nicht physisch. Er ging nicht zu Jesus und hat sich Jesus angeschlossen. Und genau diese Gespaltenheit sieht man jetzt auch in Johannes und in der Frage von Johannes. Als aber Johannes, Vers 2, Matthäus 11, Vers 2, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte. Nun, welche Werke sind hier gemeint? Wir als Europäer, wir lesen schnell drüber und sagen, okay, hier hat er einfach Jesu Werke, Jesus Christus. Aber was Christus im Griechischen bedeutet, ist ja der Messias. Christus ist, oder Christos ist im Griechischen der Gesalbte. Das heißt, die Werke des Christus bedeutet hier die Werke des Messias, also die übernatürlichen Wunder, die der Messias bewirken würde und die man auch gesagt, gelehrt hat, die Rabbiner gelehrt haben, die der Messias tun würde. Also die Wunder, die im Alten Testament, vor allem im Buch Jesaja, dem Messias, dem Werken des Messias zugeschrieben werden. Und Johannes hört hier von den Werken des Christus. Das heißt, offensichtlich merkt er, die Werke, die Jesus tut, die bezeugen seine messianische Autorität. Die sagen, das ist der Messias. Er erkennt sie offensichtlich als messianisch. Und er wusste, dass Jesaja über diese Zeit der Wiederherstellung Israels, auf die alle gewartet haben, sagen würde, zum Beispiel in Jesaja 35, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Und er sieht, das erfüllt sich offensichtlich in Jesus. Und er sagt jetzt, ich sende meine Jünger zu ihm. Und er sandte seine Jünger, Vers 2 am Ende, und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Also er sieht, hier sind messianische Zeichen, aber er geht dann zu Jesus und fragt, bist du der Messias? Bist du der Kommende? Und es ist wichtig zu sehen, der Kommende ist auch ein Titel für den Messias. So wie auch zum Beispiel Wurzel Davids oder eben der Gesalbte oder Spross Davids, all diese Titel sind Titel, die damals bekannt waren als messianische Titel. Und er fragt ihn, bist du der kommen soll, der Kommende? Das ist ein Begriff, was in allen vier Evangelien vorkommt, in Bezug auf Jesus. Ein Beispiel, wo man klar sieht, dass der Kommende ein messianischer Titel ist, ist in Johannes 6, Vers 14. Ich lese diesen Vers einmal vor. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und man sieht dann direkt danach, sie wollen ihn zum König machen, also zum gesalbten Messias wollen sie ihn machen. Und dieser Titel, der Kommende, der geht sogar zurück zu den Psalmen. Wir sehen den zum Beispiel schon im Psalm 40, Vers 8. Und auch die Apostel nach Jesus benutzen diesen Titel für Jesus, zum Beispiel im Hebräer 10, Vers 37, der da kommt. Und deswegen fragt ihn also Johannes, bist du der Messias oder warten wir beide noch auf einen Messias? Und der Gedanke, der wahrscheinlich mitschwingt bei Johannes ist, dass er dachte, dass es ja vielleicht so ist, dass er und Jesus einfach zwei in einer ganzen Reihe von Vorgängen war auf dem Messias hin. Das war nämlich die Lehre und die Erwartung bei einigen jüdischen Gelehrten von damals. Man sieht das zum Beispiel in Matthäus 16, wo Jesus seine Jünger fragt, für wen ihn die Leute halten. Und sie sprachen dann, etliche für Johannes den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia, oder einen der Propheten. Also offensichtlich war die Vorstellung da, dass eine Reihe von Propheten, Elia, aber auch dann Jeremia, andere Propheten und so weiter, wieder auferstehen würden und kommen würden und dass der Messias ganz am Ende dieser Reihe dann kommen wird und diese Reihe abschließen würde. Und Johannes denkt hier wahrscheinlich, ja, vielleicht ist Jesus einfach der Zweite in dieser Reihe und ich war der Erste. Und nach ihm kommt vielleicht ein Dritter oder ein Vierter oder der Messias direkt nach ihm. Was ist also der Kern von dem, was Johannes denkt? Oder der Kern auch, was wir lernen aus der Reaktion von Johannes auf Jesus? Wir lernen daraus, dass es eine Gefahr gibt, auch bei uns heute, dass wir Jesus bejahen und sagen, ja, das ist ein gerechter Mann, ein Prophet, ein von Gott mächtig eingesetzter und begabter Mensch, einer, der Gott nah ist, der Gottes Willen getan hat, ein Prophet. Aber dass wir nicht so weit gehen, wie das Neue Testament geht. Dass wir sagen, ja, ich würde nicht sagen, dass er wirklich Gott ist, dass er der einzige Weg ist zum Vater, vielleicht kommen andere noch nach ihm, vielleicht gibt es noch andere, die uns zu Gott führen. Und ich glaube, die Rolle von Versen 4 bis 15 ist es, diese Einstellung zu widerlegen. Wir werden nicht alles heute anschauen, aber das ist der Grund, das Grundmuster dieser Verse 4 bis 15. Das kann nicht stimmen. Und bevor wir jetzt auf die Antwort Jesu auf Johannes Zweifel eingehen, möchte ich euch auch zeigen, dass dieser Text auch auf unsere Zweifel als Christen eine große Relevanz hat. Also die Antwort Jesu ist nicht nur eine Antwort auf einen gläubigen Juden, der Jesus als Messias in Frage stellt, oder die Antwort Jesu ist nicht einfach für einen Skeptiker, für einen, der vielleicht nicht ganz zum christlichen Glauben gekommen ist, sondern auch für uns wichtig, die Christus bekennen in unseren Zeiten des Zweifelns. Und was wir dazu sehen müssen, ist, dass wir sehen müssen, Johannes war eindeutig ein Mann Gottes. Obwohl er hier zweifelt, sogar an existenziellen Dingen, an der Rolle Christi, findet er auch am Ende seines Lebens Sicherheit in Jesus. Wir sehen bei ihm ganz klar das Wirken Gottes und auch den Sieg seines Glaubens. Und wir sehen das in Kapitel 14, Matthäus 14, Vers 12. Dort wird beschrieben, was nämlich bei seinem Tod geschah. Johannes würde ja seine Gefangenschaft nicht überleben, würde dann auch von Herodes umgebracht werden im Gefängnis. Und da steht dann im Vers 12, in Matthäus 14, und seine Jünger kamen herbei, nahmen den Leib und begruben ihn und gingen hin und verkündigten es Jesus. Was ist das Erste, was sie tun? Sie begraben ihn, sie gehen zu Jesus. Und ich glaube, dass dieser Vers uns zeigt, und auch die Tatsache, dass Jesus ihn einen Gerechten nennt, dass Johannes eine Einstellung, dass in ihm ein Glaube gewachsen ist an Jesus, der auch auf seine Jünger übergeschwappt ist. Nämlich darin, dass sie die Zentralität Jesu für sie und ihren Dienst erkannten. Johannes stirbt. Wer soll das wissen? Sein Herr und Meister, Jesus Christus. Also auch in seinen Zweifeln, wir sehen es auch in seinen Zweifeln, steht er ganz klar hinter Jesus. Er vertraut ihm, er geht ja zu Jesus mit seinen Zweifeln. Und generell auch das Wort Zweifel ist ein sehr häufiges Wort im Neuen Testament. Es wird fast immer für Gläubige benutzt. Im Neuen Testament wird für Ungläubige eher die Wörter Unglaube oder zum Beispiel das Wort Apeitheo, das heißt ungehorsam sein, nicht glauben wollen. Aber für Gläubige werden Wörter, zum Beispiel das Wort Diakrino wird oft benutzt für den Gläubigen. Das heißt so viel wie schwanken, zweifeln, innerlich gespalten sein, eigentlich wörtlich. Also in gewissem Sinne ist es so, dass du glauben musst, bevor du zweifeln kannst. Aber das macht Zweifeln nicht zu etwas Positivem, nicht wahr? Jakobus sagt, dass wer innerlich schwankt, ein geteiltes Herz hat und unbeständig ist in allen seinen Wegen. Aber dennoch ist Zweifel etwas, womit insbesondere auch Gläubige zu kämpfen, insbesondere in bestimmten Umständen. Also wir sehen auch bei diesem Gläubigen, bei Johannes, diesen Zweifel. Und ich möchte mit euch einmal kurz anschauen, weshalb kommt oder was sind die Umstände, die diesen Zweifel hervorbringen in ihm. Johannes ist aufgrund seines Gehorsams im Gefängnis. Es war ja so, dass Herodes, der König, hat seinen Bruder Philippus besucht und dessen Frau, also Philippus' Frau, gefiel ihm oder er hat sie offensichtlich verführt und ihm weggenommen und dann selber geheiratet. Und Johannes der Täufer hat ihn konfrontiert, hat den König konfrontiert mit seinen Sünden. Und nach allem, was wir von frühen Quellen her wissen, ist Johannes in Makkerus gefangen gehalten worden von Herodes. Er wurde gefangen genommen, wurde dort hinverschleppt. Das ist ein kahler Hügel östlich des Toten Meeres, am Rand der Wüste, am Rand des Nirgendwos. Und er saß in einem römischen Verlies, sehr wahrscheinlich von dem, was wir wissen aus römischen Verliesen, war es stickig, war wenig Ventilation, heiß, vielleicht ohne Licht, ohne direkten Blick nach außen. Und vielleicht hilft uns das so ein bisschen, die Situation von Johannes auch nachzuempfinden. Wie muss das gerade für einen Johannes gewesen sein? Denk mal darüber nach, wie es für ihn war, dieser wilde, freiheitsliebende Mensch, der von niemandem gezähmt wurde, der nicht in einem Haus gewohnt hat, sondern in der Wüste und das Leben draußen gewohnt war, die Freiheit. Wie muss es für ihn gewesen sein jetzt, nach diesen Jahren des Gehorsams, nach diesen Jahren der Aufopferung für Gott, diesem Lohn zu bekommen, in einer Gefängniszelle zu sitzen? Und auch wir kennen das, dass gerade große Schläge und Enttäuschungen bei uns Zweifel säen können. Eine schreckliche Krankheit, eine körperliche Einschränkung, vielleicht der Verlust eines Kindes, eines nahen Menschen. Oder Versagen, beruflich oder in der Familie. Und auch diese Dinge können in uns die Frage bewegen, ist Jesus wirklich der, für den er sich ausgibt, auch in meinem Leben? Also auch wir kämpfen manchmal mit Zweifeln aus dem gleichen Grund, nämlich aus großer Not oder aus schwierigen Situationen heraus. Eine zweite Sache, die wir sehen bei Johannes, ist, dass bei ihm ein weiterer Grund war, wieso er gezweifelt hat, nämlich unvollständige Kenntnis der Offenbarung Gottes. Johannes' Erwartungen an Jesus wurden enttäuscht, weil sie eben unvollständig waren. Er erwartete von Jesus ja, dass Jesus mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen würde. Also er erwartete, dass das Gericht und die Befreiung Israels ein Teil der Werke des Christus sein müssen. Und es war eine typische Erwartung der damaligen Juden. In gewissem Sinne war Johannes an diesem Punkt weltlich gesinnt. Er war beeinflusst von den Stimmen um ihn herum. Jesus wurde einmal direkt gefragt, ja, wo ist das Königreich? Und Jesus sagt, das Königreich ist mitten unter uns, mitten unter euch. Also es ist ein Königreich, was anders beginnt, als ihr denkt. Es beginnt in den Herzen derer, die von Christus befreit werden. Und Johannes hatte auch sehr wahrscheinlich an Jesaja 61 gedacht, weil in Jesaja 61, da wird diese messianische Zeit beschrieben, dass die zerbrochenen Herzen sind, verbunden werden und dass Gefangenen Befreiung verkündigt wird und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Also Johannes hatte noch nicht verstanden, dass der Messias noch viel mehr tun würde, bevor er mit Macht und Herrlichkeit kommen würde. Und auch dieses zweite Merkmal bei Johannes sehen wir oft bei uns, eine unvollständige Kenntnis der Offenbarung Gottes, der Schrift Gottes, ist, dass wir auch oft dann in Zweifel kommen. Wir können dankbar sein für das, was Johannes nicht hatte, für die Lehren Jesu und der Apostel, die gerade diese Teilerfüllung der Prophezeiung sehr schön erklären. Aber Auch bei uns kann es sein, dass mangelnde Bibelerkenntnis, mangelndes Verständnis von Gott falsche Erwartungen hervorbringen können und uns auch ein Fallstrick werden zu zweifeln. Es ist leider immer wieder so, dass gerade wenn eine Krise kommt, gerade wenn beide Sachen zusammenkommen, dann gibt es manche bekennende Christen, die plötzlich den Boden unter den Füßen verlieren und sie jeglichen Halt verlieren. Und oft, wenn man ihnen zuhört, merkt man, dass das Problem oft tiefer sitzt als die Krise, nämlich in einem falschen Gottesbild, in einem falschen Verständnis von der Führung Gottes oder von gewissen Verheißungen, die falsch verstanden werden. Aber oft wissen wir nicht, ob wir Dinge falsch sehen. Nicht wahr? Oft so in der Realität unseres Lebens zweifeln wir und wir wissen gar nicht, wo die Probleme sind. Manchmal weiß man sogar gar nicht, was der Auslöser war für die Zweifel. Es sind Gedanken, die aufkommen und wir verstehen uns selber oft gar nicht. Und darum ist es so gut, dass wir wie Johannes als Gläubige mit unseren Zweifeln zu Jesus gehen können, der uns kennt. Und wir wollen jetzt auf die Antwort schauen, die Jesus ihm gibt. Er kommt zu Jesus, er sagt, du, Jesus, ich glaube, dass du der Messias bist, ich sehe die Werke, aber bin ich falsch hier? Habe ich etwas übersehen? Johannes macht nicht das, was heute viele Dekonstruktion nennen. Er stellt seine Zweifel nicht als etwas Positives dar. Er glaubte auch an Gottes Wort, er glaubte, dass der Kommende kommen würde. Er gründete nicht eine Zweifler-Community, die sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und die dachten, sie wären weiter als die naiven Gläubigen, die immer noch glauben, dass Gottes Wort eins zu eins stimmt. Er kommt zu Jesus und er bekommt eine Antwort von Jesus. Und das dürfen wir mitnehmen, sollen wir mitnehmen, dass Jesus wird unsere Zweifel antworten, wenn wir recht zu ihm kommen und wenn wir demütig zu ihm kommen. Und die Antwort von Jesus, die ist schon etwas verdutzend, nicht wahr? Wir haben uns schon einige Fragen gestellt über diese Antwort. Das ist eine Antwort, die man nicht sofort versteht. Eine Antwort, wo man erst darüber nachdenken muss. Und bestimmt musste Johannes selbst lange darüber nachdenken, über die Antwort, die er bekommen hat. Aber die Antwort Jesu, die wurde ganz kostbar für mich persönlich, gerade in der Predigt vorbereiten. Weil sie so vielschichtig ist. Es ist eine Antwort, die auf mehreren Ebenen wirklichen Trost und wirklich befriedigende Antworten auf unsere Zweifel gibt. Und wir schauen uns jetzt den ersten Teil der Antwort an in Vers 4 bis 5. Vers 4 bis 5 zeigt uns eine Demonstration seiner Autorität. Jesus beweist seine Ansprüche, indem er eine Demonstration seiner Autorität Johannes vor Augen führt. Er sagt, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehend, Aussätzige werden rein und Taube hören, Toten werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und was Jesus hier macht, er zitiert auch die Propheten in seiner Antwort. Nämlich die beiden Stellen, die wir gelesen haben, Jesaja 35 und Jesaja 61, die ersten zwei Verse. Und Jesus zeigt, dass viele der Wunder, die Jesaja für den Messias vorhersagt, bereits erfüllt werden in seiner Person. Und dass es keinen Zweifel gibt über diesen Punkt. Das heißt, er sagt eigentlich, Johannes, diese Hoffnung, die du hast, aus dem Kerker befreit zu werden, die ist eine reale Hoffnung. Und die Anfänge davon kannst du beobachten in meinen Werken. Die Zukunftsvisionen von Jesaja, die beginnen sich in meinem Wirken zu erfüllen. Es ist jetzt schon vieles da, was sich erfüllt hat. Es gehen Blinde weg, geheilt und sehend. Es springen Lahme auf und es hören Taube. Es kommt eine echte Erfüllung schon jetzt, eine echte Realisation der Macht Gottes in Raum und Zeit. Und diese ist empirisch und beobachtbar und objektiv da. Lukas führt diesen und er schlägt diesen Punkt, hämmert ihn wirklich ein in seiner Parallelerzählung in Lukas 7. Da sagt Lukas, berichtet uns, als Jesus gefragt wurde von Johannes Jüngern, sagt er, zu derselben Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, geh hin und berichtet dem Jesus, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehen, Lahme gehen und so weiter. Also Jesus gibt für Johannes der Täufer sozusagen, für ihn persönlich, gibt er eine private Demonstration über seine Jünger, dass Gott ganz klar dran ist, durch ihn die Wiederherstellung aller Dinge zu bringen. Eine Wiederherstellung der gefallenen Welt. Jesus überwindet in seinem Handeln den Tod und alle seine Begleiterscheinungen. Und das zeigt uns, wie Zweifel überwunden wird. Zweifel wird nicht einfach nur dadurch überwunden, dass man sich das, was man glauben will, ganz fest einredet oder ganz fest dran festhält, sondern, also Jesus sagt ja nicht, reiß dich zusammen, Johannes, halte dich einfach zu mir, verbanne die Gedanken des Zweifels, die sind böse. Sondern bei Gedanken des Zweifels, die sind oft so, dass sie sich vermehren, je mehr sie bekämpft werden. Sie kommen umso stärker zurück, je mehr wir sie so bekämpfen. Sondern Gott weiß, dass wir für unsere Zweifel eine gute Dosis handfester Fakten brauchen. Gute Argumente für das tatsächliche Handeln Gottes in Jesus Christus. Und das ist auch für uns heute relevant. Stellt euch vor, ein Freund von euch sagt, ich hab wirklich mit Zweifeln zu kämpfen. Und es gibt mehrere, wir werden auch sehen, Jesus antwortet auf mehreren Ebenen auf dieses Problem. Aber eine Ebene muss sein, dass wir bereit sind, ihm zu helfen, Dinge zu sehen, die er vielleicht nicht sieht. Argumente zu sehen, die er vielleicht nicht sieht oder erkennt. Und das ist auch für uns relevant. Du sagst vielleicht ja, die Wunderhandlungen Jesu, die sind damals geschehen. Na, wer weiß, ob das wirklich so war? Ich habe sie nicht selber gesehen. Wer weiß, ob das wirklich so stimmt? Es kann ja sein, dass die Apostel Jesu später diese Dinge erfanden und dazu aufschrieben. Nun, wir können aber trotzdem überlegen, wenn Jesus diese Wunder nicht getan hätte, wie überzeugend wäre dann zum Beispiel das Matthäusevangelium gewesen? Also wenn die Menschen damals nicht zu 100% überzeugt gewesen wären, dass Jesus erstaunliche Wunder getan hat. Und wenn sie diese Wunder nicht teilweise mit eigenen Augen, teilweise direkt gehört hatten von Augenzeugen, dann hätten sie natürlich ein Evangelium voller Wundererzählungen als unwahr verworfen. Die Pharisäer, die Feinde des Evangeliums, die hätten ein leichtes gehabt, diese ganze Jesus-Bewegung lächerlich zu machen. Aber stattdessen sehen wir aus historischer Sicht, dass die Lehren und Schriften der Apostel damals eine einschlagende Wirkung hatten mit tausenden Juden, die sich zu Jesus bekannt haben und umkehrten, trotz Verfolgung. Die Ausbreitung des frühen Christentums ist historisch sehr gut belegt. Und sie hatten diesen Erfolg, gerade weil die Menschen wussten, dass die Wundererzählungen wahr sind. Die Apostel mussten nur noch erklären, welche Bedeutung die Wunder hatten, was die Wunder über Jesus wirklich aussagten. Nun, sagt vielleicht jemand, woher wisst ihr, dass die Evangelien überhaupt schon damals da waren, im Umlauf waren? So kurz nach dem Auftreten von Jesus. Und die Antwort ist, auch aus heutiger Perspektive können wir sagen, aus der fleißigen Arbeit von Historikern, die gezeigt haben, dass die neutestamentlichen Texte, also insbesondere auch die Evangelien, ganz früh schon nach dem Auftreten von Jesus im Umlauf waren. Und wir wissen, dass gerade weil vom Neuen Testament so viele alte Handschriften entdeckt wurden und entziffert wurden, neben dem Neuen Testament ist das am besten dokumentierteste Dokument der Antike, die Ilias von Homer, mit etwa 1800 erhaltenen Abschriften, die wir heute haben und in Museen im Umlauf sind. Und die allerfrüheste Abschrift, die wir haben von der Homer, ist von 400 Jahren nach Christus. Homer hat 800 Jahre vor Christus gelebt. Also das ist das bestbewiesenste Dokument aus der Antike. Und die Historiker finden eine gute Übereinstimmung unter den vielen Abschriften und sie können mit großer Sicherheit sagen, was wirklich im ursprünglichen Dokument von Homer drin stand. Okay, aber das sind etwa 1000 Jahre nach Homer, der es geschrieben hat. Das ist die erste erhaltene Abschrift, die wir haben. Und es sind etwa 1800. Das Neue Testament hat 23.769 Abschriften in 9 verschiedenen Sprachen. Allein 5.795 in Griechisch, in der sie ursprünglich verfasst wurden. Also antike Dokumente, die ausgegraben wurden, die online einsehbar sind, die hochgeladen werden, die fotografiert wurden. Und die frühesten dieser Abschnitte vom Neuen Testament sind aus dem Jahre 130 nach Christus. Also nur 100 Jahre nach den Ereignissen, im Vergleich zu den 1000 Jahren bei Homer. Das ist die Glaubwürdigkeit der historischen Dokumente des Neuen Testaments. Und einzelne Aussagen in den Abschnitten, die frühen Bekenntnisformeln, die im Neuen Testament zitiert werden, die können Historiker bis hin zu wenigen Jahren nach der Kreuzigung Jesu zurückdatieren. Also das heißt, wir reden hier von einem antiken Dokument, was mit einem großen Abstand am besten bewiesenste oder am besten legitimierte antikes Dokument, was es gibt. Und wir können mit großer Sicherheit sagen, dass die ursprünglichen Dokumente, das ursprüngliche Matthäusevangelium im Umlauf war, während noch die meisten dieser Augenzeugen der Wunderberichte noch lebten. Das heißt, wir haben auch heute noch eine überzeugende Demonstration der Macht Gottes in Christus Jesus. Wir müssen nur hingehen und sehen, wir müssen uns nur damit auseinandersetzen. Auch außerbiblische Quellen erwähnen Jesus als Wunderheiler. Und es gibt, selbst die Gegner Jesu haben seine Wunder nicht abgestritten. Sie haben nur die Wunder dem Satan zugesprochen. Es gibt keine einzige antike Quelle, die bestreitet, dass Jesus Wunder getan hat. Also wenn du zweifelst, ob Jesus wirklich Gott ist, wenn du zweifelst oder wenn du einfach zweifelst, dass er deine Situation, ob er die noch in der Hand hält, dass er dich sieht, dass er dich liebt, dass er vertrauenswürdig ist, dass er zu seinem Wort steht, dann komme wie Johannes zu ihm. Jesus will dir seine Macht und seinen Anspruch demonstrieren. Setze dich mit den Argumenten auseinander. Und wir müssen die Wunder nicht gesehen haben. Für Johannes war es genug, dass er sah, dass vertrauenswürdige Menschen ihm diese Wunder berichteten, seine Jünger. Das ist die erste Ebene der Antwort Christi. Jesus demonstriert seine Macht oder seine Autorität. Zweitens, Jesus rückt die Prioritäten zurecht. Was Jesus auch tut, ist, er erinnert Johannes daran, dass der Messias eine noch wichtigere Aufgabe hatte als die Heilungswunder. Was sagt er in Vers 5? Er geht die Heilungswunder, die Werke des Messias durch. Er sagt, Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft, das Evangelium verkündigt. Das Interessante ist, dass er hier Jesaja 61 zitiert, wo auch gesagt wird, dass die Gefangenen befreit werden, aber das erwähnt er nicht. Er erwähnt nur den Vers vorher, nämlich die Predigt der Botschaft des Evangeliums an die Armen. Und wir wissen, dass Jesus dieser Aufgabe eine sehr hohe Priorität gab, selbst über alle Heilungswunder. Zum Beispiel sehen wir in Markus 1, als Jesus im Hause Simons viele Wunder tat, ihr erinnert euch vielleicht, er heilt ja die Schwiegermutter von Simon, Petrus, und dann kommt die ganze Stadt, versammelt sich vor der Tür, er heilt viele, er treibt viele Dämonen aus Und was macht er am nächsten Tag? Er steht auf, er schleicht sich davon, ohne dass es jemand merkt, und betet. Und als die Jünger ihn dann finden und sagen, jedermann sucht dich, sagt er, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige. Denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Und Jesus sagt jetzt zu den Jüngern von Johannes, dass den Armen gute Botschaft verkündigt wird. Also er sagt, du musst die Prioritäten des Messias überdenken. Johannes, und ich habe für dich einen anderen Weg. Es gibt im Dienst des Messias an uns höhere Prioritäten als körperliche Heilung und äußerliches Wohlsein und perfekt geführte Situationen, wo wir den Eindruck haben, alles stimmt, alles passt perfekt. Obwohl letztlich Jesus alle unsere Krankheiten getragen hat, obwohl er in seinem Erlösungswerk für unser ewiges Leben ohne Leid und Krankheit und Elend erworben hat, gehen in diesem Leben andere Dinge vor. Und wir müssen das verstehen. Wir müssen das verstehen. Wenn du das nicht verstehst, wirst du früher oder später zweifeln. Und der Zweifel wird dich lähmen. Also Jesus gibt ihm ganz klare, objektive Indizien, Beweise seiner Autorität. Jesus rückt seine Prioritäten wieder richtig. Und drittens kommt dann diese Aussage im Vers 23. Ja, das ist bei Matthäus nicht Vers 23, sondern Vers 6. Danke. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Was sagt Jesus dem Johannes mit diesem Satz? Anstoß, das Wort Anstoß, auch im hebräischen Denken, im hebräischen Sprachgebrauch, ist eigentlich das Bild eines Menschen, der beim Gehen seinen Fuß an einen Stein stößt. Also dieses Bild müssen wir im Hinterkopf haben. Also ein Mensch, der an einen Stein stößt, er stolpert. Und was macht er? Er schaut zurück auf diesen Stein und er ärgert sich. Wieso ist dieser Stein genau da? Wieso bin ich drüber gestolpert? Er lehnt den Stein ab. Er sagt, er dürfte dort nicht sein. Das heißt, zu stolpern oder Anstoß zu nehmen, heißt eine ärgerliche Verwerfung. Und was Jesus damit sagt, ist, dass er sagt, meine Prioritäten, die Art und Weise, wie ich meine Werke tue, die wird bei vielen Menschen Ärger und Ablehnung hervorrufen. Aber Jesus sagt, glücklich bist du, wenn du es nicht tust. Wenn du lernst, mir demütig zu vertrauen. Und was Jesus auch tut, ist, er greift auch wieder den Jesaja auf. Johannes sieht die Werke des Messias, die im Jesaja vorausgesagt werden, und Jesus führt ihn immer wieder zu Jesaja zurück. Und das hier ist eine Anspielung auf ein Thema, was auch im Buch Jesaja immer wieder aufkommt. Nämlich im Buch Jesaja sagt Gott über sich selbst, dass er für die einen zur Rettung, für die anderen zum Anstoß sein wird. Ein Vers, der das sehr deutlich sagt, ich lese euch Jesaja 8, Vers 14 vor, in der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung, steht dort, auf Deutsch übersetzt natürlich, und wenn du auf ihn, also auf Yahweh, vertraust, wird er ein Heiligtum werden für dich, also ein Schutz für dich, und du wirst ihm nicht als ein im Weg liegender Stein begegnen. Oder wie einer, der über einen Felsen fällt. Also wenn du auf Gott, auf Yahweh vertraust, wird er ein Heiligtum werden für dich und du wirst ihn nicht als so einen Stein erleben. Und was Jesus sagt, indem er hier anspielt auf Jesaja, ist, dass er sagt, Johannes, du hast hiermit genügend Beweise für meine Autorität gesehen. Nun stoße dich nicht an mir, sondern vertraue mir. Und dann werde ich nicht ein Anstoß sein in dem, was du nicht verstehst. Und das ist auch wichtig für uns, wenn wir über das Thema Zweifel nachdenken. Wir sind nicht nur rationale Menschen. Viele Menschen in Deutschland denken, wenn ich nur genügend Beweise sehe, dann werde ich mich ändern. Dann werde ich auch Christ werden, dann werde ich Buddhist werden. Je nachdem, wo es mich hinführt, ich werde dort landen, wo mich die Beweise hinführen. Aber was Jesus hier sagt, ist, dass Johannes nicht einfach nur ein rationaler Mensch ist. Er ist nicht ein Mensch, der von Argumenten alleine geleitet wird. Weil der sündige Mensch wird immer mehr Argumente, mehr Beweise wollen und nie zufrieden sein. Denkt an das Volk Israel in der Wüste. Hatten sie jemals genug Beweise von Gottes Macht? Nein. Sie haben mehr gefordert. Also Zweifel ist auch eine Sünde, in der dein Herz Zuflucht suchen will, gerade wenn deine Erwartungen nicht erfüllt werden. Dein Herz wird sagen, meine Erwartungen werden nicht erfüllt von Gott, dann bin ich zu zweifeln. Ja, ist es wirklich so, dass Gott gesagt hat? Ist es wirklich so, dass Jesus das machen kann? Und so weiter. Also gerade wenn du für deinen Gehorsam leiden sollst wie Johannes, dann wird das sündige Herz in den Zweifeln Zuflucht suchen. Und zwar bewusst und egal, was für Argumente kommen. Und das ist eine Vorbereitung hier, nicht wahr, auf die weiteren Begegnungen, Kapitel 11 und 12. Also diese kleine Aussage von Jesus an Johannes, die wird er eigentlich immer wieder wiederholen, in verschiedener Form. Und wir sehen in Kapitel 11 und 12, dass Jesus letztlich abgelehnt wird, trotz den Beweisen seiner Autorität. Und Jesus sagt hier dem Johannes, ja, deine Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Ja, ich passe nicht in dein Schema. Da ist etwas an mir, was viele andere auch sogar zu Ärger und Ablehnung verleitet. Und er sagt ihm, sei nicht eine von diesen. So wie du nicht an den Wegen Jahwes Anstoß nehmen sollst, so sollst du auch nicht an mir Anstoß nehmen. Jesus hatte ihr eine sanfte, freundliche Zurechtweisung für seinen Freund und für uns. Nicht nur für einen Johannes, auch für einen Philipp und für einen jeden von uns. Nimmst du Anstoß an mir? Tu es nicht. Dann sagt er glückselig, dann wirst du Ruhe und Freude finden in deinen Schmerzen, in deinen unbeantworteten Fragen, in deinem Gefängnis, wo du sitzt. Glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Lasst uns zum Ende und zum Abschluss jetzt noch gemeinsam vor Gott kommen und ihn auch bitten, dass er uns das schenkt. Vater, du siehst unsere zweifelnden Herzen, unsere Herzen, die im Zweifel oft Zuflucht suchen, weil sie an Sünde festhalten und weil sie stur sind und weil sie es meinen, besser zu wissen als du. Und wir bitten dich um Vergebung dafür. Und wir preisen dich für deine Hilfe in unseren Zweifeln, dass du für den Zweifelnden nicht nur Rüge hast, sondern auch eine Demonstration deiner Macht und Autorität. So rücke unsere Prioritäten zurecht. Mach uns glücklich darin, dass wir sanftmütig werden, dass wir lernen, deine Wege zu akzeptieren und dass wir uns der Weisheit Christi fügen in unserem Leben. Amen.